Guten Morgen zusammen. Wir sind hier zusammen in einem neuen Datenbusiness-Podcast. Moin Carsten, moin Hannes, ja, moin Marcel.
Hallo in die Runde.
Guten Morgen.
Ja, erstmal wollen wir euch vorstellen. Wir haben hier zu Gast Hannes Nowak und Dr. Carsten Riegelsen von der Public Cloud Group PCG. Die PCG war schon mal hier im Podcast. Am 11. August 23 habe ich gerade mal nachgeschaut, Episode Nummer 140, damals CEO Oliver Schallhorn und David Müller. Und im Namen Public Cloud Group steckt ja schon ganz viel drin, worum es geht. Wir sind damals rausgegangen mit dem Ausblick, hey, wir wollen oder ihr wollt mehr in den Bereich Daten und KI. Und genau das besprechen wir heute mit euch beiden. Ihr seid nämlich ziemlich frisch dabei bei der PCG. Ja, ein paar Monate dabei. Du, Hannes, treibst das Ganze aus der Sicht Business Development. So kann man es, glaube ich, sagen. Kannst du gleich nochmal besser erklären. Und du, Carsten, von der technischen Seite. Ja. Jetzt erzählt mal beide ein bisschen mehr dazu. Wer mag von euch beiden anfangen? Public Cloud Group Richtung KI.
Hannes, du darfst anfangen, bitte. Genau, Vertrieb. Darum geht's letztendlich, oder? Wenn nichts verkauft, hat keinen Mehrwert. Hannes, bitte.
Genau, richtig. Ja, mein Name ist Hannes Nowak, bin in Wien located, habe zwei Kinder und bin Business Unit Lead bei der Public Cloud Group für das ganze Thema Daten, treibe es aus einer Sales-Brille und habe den Carsten sozusagen als technischen Experten natürlich immer mit im Boot, so wie Carsten immer so schön sagt, Yin und Yang. Er macht den technischen Part, ich mache den Sales-Part. Ja, so viel einmal ganz kurz zu mir.
Mhm. Carsten?
Ja, wie gesagt, ich bin Yin oder Yang, je nachdem, das Gegenstück zu Hannes und versuche es irgendwie über das Vertriebliche hinaus zu treiben. Bei PCG bin ich mit einem besonderen Fokus auf Amazon Web Service für die technische Delivery-Einheit zuständig, bin aber auch eher strategisch, taktisch, PCG-übergreifend mit unserer Daten- und KI-Strategie befasst. Und wir sind ja auf alle drei Hyperscalern unterwegs, nämlich auch Google und auch auf Azure. Die sind technisch leicht anders ausgeprägt, aber mehr oder weniger deckungsgleich, was Funktionalität angeht. Und das versuche ich auch ein bisschen voranzutreiben. Also was ist abbildbar? Wie wollen wir im Markt da einsteigen? Mit welchen Ansätzen und so weiter? Welche Strategie? Aber wie gesagt, mein besonderer Fokus ist auf Amazon Web Services. Lebe in Berlin seit 2006, bin tatsächlich Däne. Über Holland bin ich hierher gekommen. Wir also. Bin so richtige Europäer. Und das treibt mich auch ein bisschen voran, weil wir wollen hier in Europa etwas bewegen im Bereich KI und nicht nur drüber reden.
Mhm. Okay. Marcel, du kannst auch noch mal gleich was sagen. Du hast noch gar kein Hallo gesagt.
Ich habe schon Moin gesagt. Moin habe ich schon gesagt. Also. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja letzte Woche noch gesehen. Ich musste gerade bei Hannes, habe ich irgendwie überall ist so ein deutscher Automobilhersteller. Obwohl du in Wien wohnst, scheinst du den zu mögen. Ne? Irgendwie hängt hinten einer an der Wand und auf deinem T-Shirt steht auch was drauf. Kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Nee, aber schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Das Spannende bei euch ist ja, ihr wart vorher auch schon Kollegen, ne, bei AllCloud. Also könnt ihr vielleicht auch mal da auch aus einer gemeinsamen Vergangenheit heraus ein bisschen berichten. Mhm. PCG, das haben wir letztes Mal schon besprochen, da können alle Zuhörer und Zuschauerinnen ja mal zurückgehen, wenn sie mehr erfahren wollen. Mal so ganz kurz, ist ein Private Equity getriebenes Unternehmen oder ein Schirm, ja, mit, man darf schon sagen, extremen Ambitionen. Also hier wirklich einen Champion aufzubauen im europäischen Raum, das darf man wohl so sagen, oder?
Allerdings, genau, darf man sagen, ja. Aber nicht nur ambitioniert. Also Ambitionen muss man ja nur haben, wenn man denkt, es auch umsetzen zu können. Und das behaupten wir, das können wir. Und ich denke, dass unsere Mannschaft wächst ja auch. Wir haben einige Mitarbeiter mittlerweile, also es scheint zu funktionieren. Deswegen sind wir auch hier, sonst wären wir nicht eingestiegen.
Yes, und es ist auch nicht nur auf Papier so, ne? Also es gibt ja schon eine Historie.
Richtig.
Auch eine sozusagen vor euch. Jetzt seid ihr ein paar Monate dabei. Hannes, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Sachen, so ein paar Eckdaten erzählen zur PCG. Nur so mal im Kurzformat, dass wir so einen Überblick haben. Für die Details kann man ja zurückspringen.
Genau. Wir sind im Prinzip Hyperscaler-unabhängig, sprich wir beraten alle unsere Kunden vom ersten Schritt in die Cloud, sprich von einer möglichen Strategieberatung, in welche Richtung soll es gehen, was macht den meisten Sinn für den Kunden, bis hin, sage ich jetzt einmal, zum letzten Step. Ja, der letzte Step ist dann aus meiner Sicht immer ein Managed Service, wenn sich der Kunde nimmer mehr ums Patchen seiner Infrastruktur kümmern will, sein Monitoring aus der Hand gibt und alle Steps dazwischen, sei es jetzt SAP, sei es jetzt die typischen Migrationsthemen, sei es jetzt Security Compliance Themen, all das können wir abdecken, auch mit einer eigenen Mannschaft, die sich um Development kümmert, sprich Applikationen Cloud ready zu machen, ja, bilden wir alles ab, natürlich auch mit unserem einzigartigen Data Stack, den wir eigentlich heute da eher im Detail besprechen wollen.
Ja.
400 Mann, Hauptfokus, sage jetzt einmal, deutschsprachig, alles, was sich in Österreich, Deutschland und der Schweiz bewegt. Wir haben auch in den Nordics eine kleine Niederlassung bis Griechenland und so. Ich sage einmal, eine Art Low-Cost-Center in Nordmazedonien. Aber diese 400 Mann sind hauptsächlich im deutschsprachigen Raum zu Hause. Hat natürlich auch einen wesentlichen Mehrwert, sage ich jetzt einmal, wenn ein Kunde bei uns einen Managed Service hat, dass dann dort ein deutschsprachiger Engineer abhebt und nicht am Telefon quasi ein Agent, der einfach nur einen Call aufnimmt, sondern der schon quasi wirklich Lösungsansatz hat. Das Coole an der Story, was ich noch mitgebe, den Chatbot, den wir jetzt auch intern nutzen, haben wir quasi mit dem Data-Team erstellt, auf Basis eben von GenAI schon, wo die Kollegen schon Lösungsansätze automatisch vorgeschlagen bekommen, aus der Historie gefiltert, ob es dieses Problem schon mal gegeben hat. Und das, glaube ich, sieht man auch, dass wir einerseits intern unsere Blueprints, sage ich mal, oder Solutions einsetzen, sowie auch extern bei den Kunden.
Mhm. Ja, ich glaube schon, dass wir nochmal verstehen wollen, was den Erfolg ausmacht, weil in einer sehr kurzen Zeit doch dieses Wachstum, sei es auch anorganisch, aber trotzdem ist erstmal beachtlich, ja, in einer Zeit, wo ja auch bei vielen Schrumpfen angesagt ist eigentlich, ne? Also ist ja schon beachtlich in dieser Phase jetzt, in den letzten Jahren halt so ein Wachstum hinzulegen, so aufzubauen. Wahrscheinlich, wie Carsten sagt, man kann sich viel überlegen, man muss halt auch machen, ne? Umsetzen. Da seid ihr anscheinend als Team extrem, extrem stark dabei. Und vielleicht können wir da nochmal so, weil es muss ja auch für euch vor euch gepitcht worden sein, warum ihr eingestiegen seid, ja. Was den Erfolg denn eigentlich ausmacht? Was ist denn so besonders an PCG jetzt im Vergleich zu, es gibt ja auch etablierte Player, auch so in der Größenordnung.
Also ich sag's immer so, aber Carsten.
Nee, bitte, Hans, du hast.
Nein, ich habe den ersten Teil gemacht, nicht zu viel.
Okay. Tatsächlich ja. Also wir waren ja auch davon überzeugt und sind auch hier eingestiegen. Also, und das hat letztes Mal, denke ich, auch Herr Schallhorn gesagt in August, als er zuletzt hier zu Gast war. Alles aus einer Hand, ja. Wir können alles abdecken, was eine Voraussetzung ist, um das Thema KI in Produktion umsetzen zu können. Auf technischer Ebene, ja. Wir sind auf alle drei Hyperscalern, wesentliche Hyperscalern unterwegs, ja. Also insofern präferieren wir keinen Amazon Web Services über Azure zum Beispiel. Wir decken das Thema SAP ab, weil man muss halt feststellen, in DACH liegen ganz viele Daten halt in SAP, ja. Und da muss man irgendwie eine Schnittstelle bauen, um die Daten aus dem SAP-Ökosystem rauszuholen, ja, um da was mit anfangen zu können, ja. Wir bilden Security ab, was auch ein ganz wichtiges Thema ist in Deutschland, ja, auch gerade im KI-Umfeld, ja, wo wir über Explainable AI reden, zum Beispiel geht um das Thema Data Governance zum Beispiel, wo liegen meine Daten und so weiter. Und dann das Thema App-Entwicklung, ja, wie erfahre ich KI, wie erfahre ich Cloud als End-User, ja, brauche ich dafür eine App, irgendwie eine UI-Experience, ja, das ist auch ganz wichtig, also insofern ist, ich sag mal, es ist Full-Stack und Beyond, ja, das ist den Anspruch, den wir haben und damit gehen wir im Markt und das ist auch, was wir sehen, was irgendwie ankommt bei den Kunden, ja, viele Beraterhäuser, die auch im Bereich KI unterwegs sind, die können nicht alles abdecken. Die präferieren Amazon Web Services und wenn der Kunde sagt, ja, ich bin hier auf Multicloud, das ist unsere Strategie, dann müssen sie sagen, okay, dann können wir nicht weiterhelfen. Da sagen wir, ja, wir haben aber in-house die Expertise, um das abbilden zu können, genauso wie bei App-Entwicklung und Security und SAP. Insofern ist es irgendwie ein alles aus einer Hand Ansatz, was wir tatsächlich delivern können und aus Deutschland maßgeblich. Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, das machen wir jetzt alles in Pakistan oder Indien, nee, alle unsere Menschen, die sprechen Deutsch und grundsätzlich, ja. die verstehen das deutsche Sentiment, die Befindlichkeiten rund um Daten und KI und so weiter. Und das zieht, denke ich, und das ist auch zum Teil erklärt zum Teil auf jeden Fall, warum wir ziemlich erfolgreich sind hier.
Mhm. Got it. Vielleicht möchte Hannes gleich noch was ergänzen. Ich habe nur eine Nachfrage Richtung Hannes, dann kannst du das vielleicht verbinden. Was man schon sieht jetzt von außen, es gibt einmal PCG Germany und International. Also zumindest auf LinkedIn gibt es beide Kanäle. Und du hast ja auch eben nochmal beschrieben, so wie die Breite ist, ne? Mit einem ganz klar deutschsprachigen Fokus. Ist rausgekommen auch bei Cars nochmal, Sentiment, das macht fördert Vertrauen und ist auch operativ extrem wichtig, dass man weiß, worum es hier geht im Markt. Aber vielleicht kannst du da nochmal so strategisch so ein Follow-up einfach geben, so wie hängt das jetzt zusammen? Also wie baut sich das in der nächsten Zeit dann auf?
Genau, also im Prinzip die Gruppe besteht aus, sage ich jetzt einmal, kleinen Experten-Companies, die quasi collected worden sind und jetzt alle unter diesen PCG-Umbrella kommen, ja, oder auch schon zum größten Teil unter dem PCG-Umbrella laufen. Das sind alles so Companies, die sich in ihren Teilbereichen als Experten etabliert haben, die jetzt alle unter dem PCG-Umbrella laufen, und die International bildet im Prinzip die Miracle Millard mit dem, was ich zuerst erklärt habe, aus den Nordics. Und aus dem, was sich jetzt in Griechenland, die kleine Location, und Nordmazedonien als Delivery Center, das ist im Prinzip das, was unter der International läuft und wird aber auch alles etabliert quasi unter diesem PCG-Umbrella. Wird auch bei den Hyperscalern halt nur mehr als eine Brand gefahren. Da sind wir eigentlich dabei, genau diese Brände werden es auch am Markt mit viel Aktivitäten aus Marketing quasi einfach bekannt zu machen, dass es nur mehr in Zukunft diese PCG-Gruppe gibt.
Okay. Also ein Teil der Wertschöpfung ist natürlich auch Übersetzungsleistung, dass wir hier bei euch sozusagen Customer-Facing deutschsprachig haben, aber dann im Backend auch mal, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es ans Umsetzen geht, in Nordmazedonien sind. Unter anderem nicht nur, aber auch.
Zum Teil,
genau.
Zum Teil, wie Hannes sagt, ja genau. Aber gerade das Daten- und KI-Geschäft wird maßgeblich von deutschsprachigen noch Umsetzer vorangetrieben, ja. Aber das Infrastrukturgeschäft, also der Dell-Rechner unterm Tisch, der steht jetzt in der Cloud, die Themen, die werden auch zum Teil umgesetzt in tatsächlich Mazedonien, ja.
Mhm. Okay. Und also vielleicht hat Marcel ja noch allgemeinere Fragen. Ich habe jetzt direkt mal so eine etwas technischere Frage zum Nachhaken bei dir, Carsten, weil du sagtest ja, alles aus einer Hand und im Grunde agnostisch, was Technologien angeht. Mhm. Gleichzeitig die Challenge, dass du jetzt selber, sagtest du ja, AWS fokussiert bist, ne? Mhm. Das heißt, du musst es dann so im Grunde managen, stelle ich mir vor, dass du ja logischerweise sehr schnell delegieren musst. Ihr habt ja verschiedene kleinere Subunits und so weiter. Das heißt, du kannst natürlich nicht sagen einem Kunden irgendwie so ein Bias, hey, ich push dich jetzt Richtung AWS, das wollt ihr ja gar nicht.
Richtig.
Sondern es soll komplett im Grunde Best of Breed Ansatz sein, ne?
Richtig.
Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du das machst, mit dem Bias, den du ja nun mal hast, als du bist ja Head of Data AI, eigentlich ja die höchste Person, ne? Aber gleichzeitig darfst du diesen Bias nicht zu stark pushen.
Richtig. Erstens delegiere ich nicht. Wir arbeiten zusammen. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind nur 400-500 Menschen. Also insofern, wenn nichts delegiert, es wird besprochen und thematisiert und wir einigen uns in die Runde. Man muss auch dazu sagen, das Thema KI und Daten, das weiß ich aus meinem eigenen akademischen Hintergrund, natürlich hat wenig zu tun mit Technologie an sich. Es wird zwar umgesetzt irgendwann in Technologie, um in die Gänge zu kommen, braucht man ja irgendwie eine Plattform, wo es läuft, und dafür ist Technologie wichtig, aber grundsätzlich sind die Muster so egal, ja. Also das Thema Transformers, LLMs, das hat nichts mit Hyperscalern spezifisch zu tun, ja. Oder No-Low-Code, das ist ja egal, ja. Oder Data Mesh, das ist ein Architekturmuster zum Beispiel, ja. Das ist ja grundsätzlich egal, wie man das irgendwie ausprägt, auf Azure oder Amazon Web Service, das ist ja, dafür gibt's Bausteine, und die sind, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, mehr oder weniger deckungsgleich. Die heißen was anderes, die bunte Ikone sehen ein bisschen anders aus, aber letztendlich ist es grundsätzlich egal. Auch die Anwendungsfälle, die man abbildet mit GenAI zum Beispiel oder Data Foundation, Data Lakes, Data Mesh, sind ja grundsätzlich die gleichen, ja. Aber wie man das jetzt macht auf Hyperscale-Leben, das überlassen wir gerne an den einzelnen Business Units, und das geht ganz hervorragend. Ich habe natürlich einen Bias Richtung Amazon Web Services, aber wie gesagt, dann weiß ich auch halt, was geht, was ist praktisch umsetzbar. Also was ist Science Fiction und was ist machbar, was ist akademische Gerede und was lässt sich tatsächlich umsetzen. Deswegen ist irgendwie ein Ausprägen auf einen Hypescaler definitiv ein Vorteil, aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass es geht nicht nur auf Amazon Web Services oder auf Azure. Das ist grundsätzlich egal. Die Preisstruktur ist ein bisschen anders. Wie gesagt, die bunte Ikone ist ein bisschen anders aus, aber letztendlich ist es ein bisschen so ein MeToo-Gespräch. Also wenn Amazon zum Beispiel etwas im Markt pusht im Dezember, dann hat Microsoft das in 3 Monate später. Ja, das ist grundsätzlich egal, aber tatsächlich, man muss da natürlich immer ein bisschen irgendwie versuchen, irgendwie nicht allzu konkret werden. Aber das geht. Und das weiß ich auch mit meinem Hintergrund. Also einen Schritt zurück, was versuchen wir eigentlich hier zu lösen? Mit welchem Muster? Was ist das richtige Konstrukt? Ob wir das ausprägen, das ist Schritt 2. Was aber extrem wichtig ist natürlich. Ja.
Und welche Unternehmen sind dann jetzt für euch konkret am spannendsten? Sind es die, die schon sehr fortgeschritten sind in der Cloud-Transformation, wo es dann in der Wertschöpfung Richtung KI geht? Oder denkt man das auch gerne gleichzeitig? Also wir wollen eine Cloud-Transformation und direkt auch mit dem Thema KI mitspielen. Kann man das so, das kann man wahrscheinlich nicht komplett pauschalisieren, aber es müssen ja so Muster da sein für euch, welche Unternehmen am spannendsten sind.
Hans, soll ich den Ball aufgreifen oder möchtest du?
Ja, kannst du durch.
Also, wir merken, also ganz viele Kunden haben so auf Discovery Channel eben Interesse an KI. Ja, also die lassen sich gerne beeindrucken. Ja? Die wollen etwas Tolles hören. Ja, aber man muss aber ganz ehrlich zugeben, die erfüllen oft nicht die Voraussetzungen, um damit loslegen zu können. Organisatorisch zum Beispiel. Und auch technisch gar nicht, ja. Wir sagen aber immer, um das Thema KI und Daten oder ganz besonders das Thema KI angehen zu können, müssen gewisse Voraussetzungen da sein, ja. Und das Thema Cloud, deswegen sind wir auch bei Public Cloud Group, das ist eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt KI in der Produktion umsetzen zu können, ja. Du skalierst halt nicht mit KI ohne Cloud, das Thema Cloud angegangen zu sein. Deswegen, wenn der Kunde sagt, ja, ich bin komplett on-prem, dann sagen wir, ja, wir können gerne ganz so ein Appetizer rund um KI, wir können das Thema gerne angehen und besprechen, aber seid euch bitte bewusst, also Cloud, ihr müsst mal irgendwie ein Journey in die Cloud machen. Das müsst ihr erstmal angehen, ja. Ihr braucht nicht eure komplette Infrastruktur reinzuschieben erstmal, aber ihr müsst thematisch das Thema Cloud angegangen sein. Genau mit das Thema Daten. Big Data zum Beispiel hieß es vor 10 Jahre her. Heißt es nicht länger, aber trotzdem das Thema Data, das müssen sie auch irgendwie auf jeden Fall, die müssen aufgeschlossen sein, um das Thema Daten angehen zu wollen, ja. Also du kannst zwar ein Discovery Channel Gespräch rund um KI haben, ja, aber am zweiten Tag ist wieder Tagesschau angesagt und da wird es langweilig und wird es oft technisch, ja. Und das versuchen wir wie ein bisschen, natürlich, das bedeutet, dass viele Kunden, die bereits in der Cloud sind, die können wir sofort bedienen, aber muss gestehen, gerade im Dachraum ist das Thema, ich würde nicht sagen Internet, das ist nicht neu mittlerweile, das ist angekommen, aber das Thema Cloud, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ja. Und das Thema Daten, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das Thema KI auf jeden Fall, das treibt vielleicht die Gespräche, aber richtig tolle KI, auch in der Umsetzung, da ist man noch nicht so weit in Deutschland, ja.
Got it. Vielleicht, okay. Vielleicht noch einen Punkt dazu eben zum Ergänzen eben. Wenn wir jetzt da dann wirklich in diese, ich sage immer, neuen modernen Technologien einsteigen, wie künstliche Intelligenz, dann setzen wir sehr oft auf Low-Code-Lösungen, sprich auch Services eben von bestehenden Hyperscalern. Und wenn du diese Modelle einsetzt, ist es meist so, sage ich, dass die On-Prem-Infrastruktur dafür nicht ausreicht, um wirklich skalieren zu können. Ja. Und das ist eigentlich dann wirklich, warum du Cloud benötigst, um wirklich den Mehrwert auch der Lösung für dich, sage ich jetzt einmal, dann zu heben. Und das ist das Thema eigentlich dabei, weil die Modelle natürlich sehr viel Rechenleistung benötigen. Das haben die Kunden meistens on-prem gar nicht vorrätig. Und in der Cloud kann ich einfach Upscaling, Downscaling, je nachdem, wie ich es brauche. Und genau für das Rechenmodell nehme ich jetzt da sozusagen 10 VMs dazu. Wenn ich das erledigt habe, schalte es wieder ab und bezahle auch dann halt nur die Zeit, ja. Das ist einfach das Thema, das sonst wird es ein bisschen mit der On-Prem-Infrastruktur meistens sehr, sehr eng.
Ja. Ja, also für ein Proof of Concept vielleicht noch, aber nicht in Produktion, genau, hochskalierbar, nicht
machbar. Ich habe noch ein Thema, und korrekt, zwar, das beantwortet eigentlich auch die Frage. Wir hatten letztes Jahr im Termin oder im Interview mit Oliver auch genau darüber gesprochen. Da stand auch noch die Frage im Raum, kaufen wir eine Company, die das abbilden kann, oder bauen wir das Team selber auf? Und jetzt beantwortet das ja die Frage, natürlich selber aufbauen, weil wenn du dir eine Company vielleicht schon mit tollen Produkten kaufst, die sind ja alle überflüssig, in Anführungszeichen. Also die meisten, ne? Versteht mich nicht falsch, aber ihr habt es ja gerade gesagt, eigentlich ist ja eure Arbeit erstmal sensibilisieren. Also was brauchst du? Erstmal die Grundlage schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Deswegen, krass, wie viel, könnt ihr das in Prozent sagen? Also von euren Kunden, kann man das so roundabout über den Daumen mal sagen, wie viele die Basis haben?
Die Basis, also ist eine vollumfängliche Basis und haben vielleicht 10-15%. Wow. Ja, aber auch zu deinem Punkt, Marcel, es ist ganz viel Sensibilisierung. Deswegen wird es auch nicht ein Delivery in Mazedonien passieren, Daten und KI. Deswegen sprechen wir alle Deutsch, weil es ist ein Stück weit auch den Kunden verstehen, es ist ein Stück weit irgendwie ein Sensibilisieren, es ist ein Stück weit irgendwie rauskitzeln, was sind die Anwendungsfälle. Und so weiter. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und auch zu deinem Punkt. Also wir wurden zwar nicht als Company übernommen, aber wir wurden so als Individuen übernommen in PCG. Wir haben einen starken Cloud-Hintergrund. Also das ist das Gerüst, worauf wir basieren. Bestehende Unternehmen, die waren und sind immer noch ziemlich on-prem. Und die ist dann noch in so im Kopf so ein bisschen Transition. Also die sind irgendwie, wie bilde ich das jetzt ab in eine Cloud? Wir sind wirklich Cloud-nativ. Ja, natürlich das Thema Daten, Data Warehouse gab schon länger, auch das Thema KI, aber halt on-prem. Mühsam, wie gesagt, Bernhard, hauptsächlich POCs und so weiter, aber skalieren und so weiter, das kann man erstmal einen cloud-nativen Ansatz.
Mhm. Okay, du sagst gerade über. Ja, genau, Hannes, Entschuldigung.
Ganz kurz noch, ich glaube, das ist so ein bisschen, das schließt so ein bisschen auch die Brücke da. Mein Erstgespräch, das ich mit Olli gehabt habe, habe ich ihm eigentlich dann auch mitgegeben als Feedback, dass das Thema Daten eigentlich bei Ihnen im Portfolio fehlt. Und Olli hat mir dann auch gesagt, Hannes, ich habe das am Plan, aber ich habe es nicht in dem kommenden Jahr am Plan, dass das Thema Daten so schnell wächst, habe ich ehrlich gesagt auch unterschätzt gehabt. Und das siehst du eigentlich auch jetzt, das ist diese Marktentwicklung auch, dass das Thema Daten immer mehr und mehr in den Vordergrund rückt, ja. Und schon fast ebenbürtig wie eine typische Migration in die Cloud ist, sage ich jetzt einmal, ja. Und immer stärker wird auch. Und das ist so ein typisches Beispiel jetzt da, wo wir uns eigentlich sehr stark bewegen halt, dass wir das genau jetzt für die PCG aufbauen, abbilden und auch deliveren können. Ja.
Ja, ich verstehe aber auch, wenn Carsten sagt Discovery Call oder Discovery insgesamt, dass das im Grunde auch ein Eintrittstor ist. Also sprich, die Unternehmen wollen alle was mit KI machen und Data Science. Und verstehen dann aber erst mit euch, im Grunde ist es ein Cloud-Migrationsthema. Erstmal Hausaufgaben machen. Und damit ist es für euch natürlich extrem wichtig aus Business-Sicht, dass diese Eintrittsmöglichkeiten anbieten zu können. Also wenn die Unternehmen am Ende Cloud machen wollen, aber über Daten und KI da drauf kommen erst, dann müsst ihr natürlich diese Möglichkeit anbieten, ne?
Genau. Und letztendlich ist Cloud ein Mittel zum Zweck, ja. Und wir versuchen gemeinsam meinen Kunden den Zweck ein bisschen irgendwie herauszukitzeln, ja. Das muss nicht unbedingt ein KI-Thema sein. Das kann auch ein ganz blödes App-Development-Thema sein, also nicht blöd, ein Digitalisierungsthema sein, ja. Aber Cloud ist ja nur Mittel zum Zweck. Und vor 10 Jahren oder 5 Jahre hier war das heute eine Kostensache, ja. Ich migriere, ich mache jetzt Cloud statt mein On-Prem-Data-Center, ja, weil damit kann ich Kosten sparen und so weiter, ja. Aber mittlerweile ist es irgendwie, ich brauche das aber, um überhaupt das Thema KI angehen zu können, ja. Also es ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Und den Zweck versuchen wir wirklich, wirklich herauszukitzeln in unterschiedliche Workshops, Discovery-Workshops und so weiter. So als einen typischen Berater, ja. Aber nicht so wie McKinsey, also ich Hans und ich immer sage, oder Post und Consulting Group, die nur Strategien machen und nur Folie machen. Wir haben den Anspruch, weil wir wissen, was geht auf den Hyperscalern. Das will ich zeitnah danach auch umsetzen zu wollen. Und wir können das auch, ja. Also es ist wirklich nicht, also wir machen hier keine Blogs, man hätte gerne Fahrradkette. Nee, also Anspruch ist wirklich zeitnah umzusetzen, weil alle Voraussetzungen sind mit den Hyperscalern und das Portfolio gegeben. Ja, also sehr, sehr schnell in die Gänge zu kommen. Und das ist auch ein bisschen so mein Anspruch. Deswegen bin ich auch bei PCG, ja, walk the talk. Lass uns letztendlich hier was umsetzen, weil wir haben Nachholbedarf in Deutschland. Nicht nur was Cloud angeht, nicht nur was Big Data oder Daten angeht, auch was KI angeht, ja. Über das Akademische hinaus, über das Discovery Channel Gespräch hinaus, ja. Das muss ein Thema sein in Tagesschau, ja. Das muss langweilig werden. Erst dann haben wir es verstanden. Und das sind wir noch nicht.
Das sind wir noch lange, lange, lange nicht. Das bekommen wir auch jeden Tag mit, tatsächlich. In meiner Frage jetzt zu eurem Start nochmal zurück. Eine Sache nur, weil du gerade sagtest, übernommen. War das auch so, dass ihr beide quasi zusammengekommen seid? Weil zeitlich ist das ja fast so, ne? Hannes war irgendwie einen Monat vorher. Also ist das so eine Art, seid ihr im Paket gekommen? So? Also anschaulich oder wie war das jetzt?
Also ich habe im Prinzip im Oktober gejoint, ja, und habe im Prinzip auch die Aufgabe gehabt, da ein Team aufzubauen. Und Carsten ist ja eigentlich frei gewesen. Wir waren einfach immer auch in Kontakt und hat sich dann auch so ergeben, dass Carsten gesagt hat, interessiert mich, höre ich mich gerne mal an, ist stimmig, ja, weil es muss ja auch die Vision, glaube ich, für dich als Einzelperson passen, die die Firma da vor sich hat und die sie dir ja auch vorgibt. Und das war, glaube ich, das, was für uns entscheidend war, dass wir da auch dann beide eingewilligt haben. Aber ich war vorher quasi im Oktober schon on board.
Ja, du hast Carsten, du zeigst ja irgendwas an, das können wir gerne mal eben aufnehmen. War
ja, nee, genau, ich war irgendwie kurz, hat es gestottert bei mir. Also mein Glasfaseranschluss, wie gesagt, ist ja noch nicht so gewaltig, wie man sich jetzt erhofft
hat. Du bist ja auch nur in Berlin.
Richtig, ja.
So, Tagesschau war unser Thema gerade.
Richtig, ne? Ja, genau, ja.
Tagesschau war unser Thema. Also wenn die Unternehmen Daten- und KI-Sachen machen wollen, dann kommen die ja von irgendwelchen Versprechungen, irgendwas haben sie gesehen, gehört und wollen das machen. Ne? Was sind denn so die Anfragen bei euch? Was wollen die denn erstmal? So typisch, kann man ja nicht pauschalisieren, aber was ist so das Typische, womit die bei euch aufschlagen? Mhm.
Das Typische meines Erachtens ist ja, die wollen sich jetzt mit dem Schlau machen. Also die haben jetzt irgendwie am Vortag Discovery Channel geguckt und die merken, okay, wir verlieren hier den Anschluss, ja. Deswegen haben wir auch Angebote, das geht's nur um Aufschlau. Wie sieht der Markt aus? Was machen sie in Amerika? Was machen wir in Deutschland? Was können wir machen? Rechtlich gesehen und technisch und praktisch gesehen, ja. Das ist ein Angebot und das haben wir auch. Das merken also, wir.
Sorry, Carsten, das ist also jetzt mal rein praktisch gesprochen, ist das ein Workshop?
Also es ist ein Workshop, okay. Ja, wo wir irgendwie die Welt von KI und Gen AI aufzeigen, weil also Gen AI ist jetzt in aller Munde, es gibt aber durchaus viel mehr als nur Gen AI, ja. Das ist erstmal so ein Aufschlau-Workshop, dann ist es ein Kickstarter-Workshop, wo wir mit in den Markt gehen, ja, also das ist Day 2 nach Discovery Channel sozusagen, da greifen wir das gerne auf, ja, das sind für die Kunden, die wollen gerne was in dem Bereich wissen, müssen nicht vergessen, dass ganz viele Mittelständler, das Kerngeschäft ist nicht Technologie, also die machen Schrauben oder was weiß ich, irgendwie Ziegelsteine oder etwas ähnliches, ja, und die haben kein Bandwidth oder Zeit gehabt, um sich da selber aufzuschlauen, die haben auch kein Team. Die haben kein Tech-Team und die haben kein PhD, so die haben keine Leute, die sich damit befasst haben, ja. Und die merken langsam, oh, das ist ein bisschen zu viel, ja. Deswegen so ein Aufschlag-Workshop, sehr, 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 sehr bodenständig, würde ich fast behaupten, ja, wo wir irgendwie nicht über Sora reden, von OpenAI, weil damit kann man die wenigsten Probleme tatsächlich lösen. Aber was steckt dahinter, ja? Was macht man denn mit LLM zum Beispiel? Warum ist es lediglich eine solche Mustererkennung? Warum ist es keine Intelligenz im klassischen Sinne, ja? Das ist ein Angebot, ja, und auf Basis davon entwickelt Kunde dann so ein bisschen Idee selber, wo könnte man mit loslegen. Und da sagen wir immer, okay, man muss nicht unbedingt disruptiv unterwegs sein beim Kunden. Es muss nicht immer autonomes Fahren sein. Ja. Es muss nicht immer irgendwie Stock Price Prediction sein. Ja. Das kann einfach auch bestehende Prozesse, die man bereits etabliert hat, zu optimieren. Ja, also irgendwie das Eingaben von irgendwelche Dokumente oder automatisch erfassen und extrahieren von Dateien aus Dokumenten oder Bausteindokumenten, Logos oder irgendwie Liefernummern und so weiter und automatisch im Backend reinzupflegen, ja. Das sind solche bestehende Vorgänge, die sie bereits im Unternehmen haben, da wir sagen, okay, lass uns damit loslegen, ja. Nicht revolutionär, sondern eher so leicht evolutionär, und das sind die typischen Anwendungsfälle und da ist das Thema ganz oft Chatbot tatsächlich ist Intelligent Document Processing zum Beispiel plus, ja, ist irgendwie sowas wie Wissensdatenbanken, Ja, ich habe hier einen Haufen an Daten und Frau Müller, die muss sich täglich da mit auseinandersetzen, weil da war doch mal was, also die muss irgendwie alle Dokumente durchlesen, um das mal irgendwie zu erfassen. Wie kann man so einen Prozess, wie kann man Frau Müller helfen, ja? Also so ein Ablauf. Wir wollen Frau Müller nicht ersetzen, darum geht's nicht, ja? Und das ist so ein bisschen, wo wir dann gehen, ja? Also Kunden haben hohe Ansprüche, lassen sich informieren, realisieren dann, oh, es muss nicht revolutionär sein. Wir wollen nicht unbedingt disruptiv sein. Bestehendes optimieren, verbessern, da reicht es, da kriegen wir einen Einstieg. Und da denke ich, da haben wir unsere Stärke hier als PCG.
Mhm. Wenn du sagst Wissensdatenbank, dann ist das sowas wie Retrieval Augmented Generation.
Zum Beispiel, genau. Und da gab es in der Vergangenheit das Thema, du hast auch Information Retrieval, das ist ja durchaus etwas, was es schon seit 15 Jahren gibt. Also Information Retrieval, das ist kein neues Feld. Ja, und jetzt reden Leute über GenAI und Retrieval Augmented Generation, ja, aber lass uns doch bitte irgendwie die Artefakte und das, was man bereits über die letzten 20 Jahre im Bereich Information Retrieval gemacht hat, auch mal leveragen. Lass uns das irgendwie ausnutzen, ja. Also durch auch Open Search, ja. Es gibt ja auch Google. Mit Google kam ja auch einiges irgendwie schon, halt kreist auch ganz viele Hits. Ja, die ist ja nicht so schön zusammengefasst, aber letztendlich sind GenAI und LLM ja nichts anderes als eine hübsch zusammengefasste Google, ja, also irgendwie ist es ein Search Engine, wo du die Ergebnisse nicht irgendwie dann irgendwie auf Bullet Point bekommst, sondern das wird dann zusammengefasst, ja. Aber tatsächlich eher RAGs und LLMs und Information Retrieval, das sind Sachen, die so im Bereich Wissensdatenbank dann relevant sind.
Mhm. Relevant, am meisten nachgefragt und am häufigsten noch umgesetzt im ersten
Jahr. Genau. Also nichts mit Sora und sowas oder Erstellen von Bildern, muss man ehrlich gestehen, dass auf so einem Blog sieht es schön aus, auf LinkedIn sieht es schön aus, aber in Praxis ist es doch, also deswegen rede ich auch selten von Foundation Models, weil da so zählt ja auch Bildgenerierung und so weiter. Ich rede auch von LLMs, ja, also Text, wo irgendwie Text generiert wird, zusammengefasst wird, erstellt wird oder so. Das ist für mich irgendwie GenAI ganz, ganz konkret.
Mhm. Ja, und was sind dann die häufigsten Einwände, die vielleicht auch dir begegnen, Hannes? Weil ich stelle mir das ja schon so vor, okay, das Interesse ist groß, aber an irgendeiner Stelle können Unternehmen dann trotzdem sagen, nee, ach, vielleicht machen wir es doch nicht. Was ja erstaunlich eigentlich ist. Ne? Wir sind ja schon zurück in Europa. Nee,
also gleich. Im ersten Schritt sind es dann meistens die Fragen von der Kundenseite, Data Governance. Ja, wer hat Zugriff auf meine Daten? Wer ist berechtigt? Wer darf alles sehen? Wer darf wenig sehen? Und so weiter. Das sind meistens so die ersten Fragen, die immer auftauchen, wenn wir sagen, wir machen zum Beispiel jetzt für diesen POC dann, wir kollektieren alle Daten, die notwendig sind. Ja. Wer darf die lesen? Das sind so die typischen Fragen im ersten Schritt von der Kundenseite, wo einfach noch dieses, ich sage immer, Big Question Mark im Kopf ist, wenn ich was in die Cloud schiebe, ist es immer public. Ja. Weil wir sagen ja auch, es ist public Cloud, ja, aber der Kunde hat da einfach noch nicht, sage ich jetzt einmal, die Kenntnis, dass er eigentlich eher selbst den Schlüssel verwaltet, ja, für seine Daten und eigentlich auch selbst dafür verantwortlich ist, das dementsprechend dann auch zu schützen. Wir können ihm natürlich guiden auch in dieser Richtung und können ihm da unterstützen. Aber ich sage es, am Ende des Tages ist es so, dass auch wir als Partner des Kunden eigentlich gar keinen Zugriff auf seine Daten haben, wenn er uns die nicht gewährt.
Und Thema Budget, also wahrscheinlich hat sich da auch letztes Jahr richtig was getan, ne? Also vor einem Jahr, glaube ich, vor anderthalb Jahren, also so ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, kannte keiner das Datenteam und jetzt kriegen die jeden Tag E-Mails. Wie ist das bei euch? Merkt ihr auch, dass vor allem von der Geschäftsführung, vom Vorstand, etc., von den Companies, auf einmal Budget freigeschaufelt wird, also kriegt ihr das mit, dass das jetzt nicht mehr das Thema ist, weil häufig ist ja, kostet so viel Kohle, machen wir nächstes Jahr, so.
Ja, also zum Teil, ja. Also das Thema KI ist immer noch ein Innovationsthema, ja, und das wird auch oft so angegangen, ja, und man muss gestehen, also da so ein paar hunderttausend Afro hinschmeißen für etwas, wo der Mehrwert unklar ist, das ist selten, ja, aber da helfen die Hyperscalern oft ein bisschen mit und fördern das ein bisschen mit, ja. Wir sagen auch ganz oft, wir können zwar selber Data Scientists einstellen, um ein eigenes LLM zu entwickeln, machen wir aber auch nicht. Wir bedienen uns aus so No-Low-Code Stack, zum Beispiel Bedrock, das ist für Amazon Web Services zufällig, ja, es bricht mich vom Bias, Bernhard, ja, das ist irgendwie ein No-Low-Code-Service, womit man ganz viele LLMs bereits abgebildet hat.
Aber Carsten, darf ich direkt reingrätschen?
Und den kann man einsetzen.
Sorry, das heißt, ihr habt selber gar keine Data Scientisten.
Doch, haben wir auch. Ab 80% von den meisten Anwendungsfälle, ja, die wir sehen, da kann man auf bestehende No-Low-Code-Lösungen zugreifen. Für, okay, die übrigen 20%, wo man selber Hand dranlegen muss, ist es eher so ein Research-Development, Forschungsentwicklungsprojekt, okay, ja, aber so wie üblich in Forschung, ist das Return on Investment nicht unbedingt, ja, klar. Die Daten müssen das hergeben und so weiter. Deswegen ist es immer ein bisschen unsicher. Deswegen sagen die meisten Kunden, wenn ihr das Thema Daten und KI angehen wollt, dann setze auf, lass uns jetzt mal die Anwendungsfälle definieren, ganz klar. Und dann versuchen, können wir das mappen auf bestehende No-Low-Code-Lösungen, die Hyperscan bereits im Portfolio haben. Da hast du ein schnelleres Return on Investment. Du kannst relativ zügig sagen, ja, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, aber nur so ein paar 100k irgendwie hinschmeißen für etwas, was unklar ist, das machen die nicht, weil, wie gesagt, die meisten Unternehmen sind ja keine Tech-Unternehmen und F&E ist nicht üblich in dem Bereich. Also wenn du Schrauben machst, dann bezieht sich dann F&E auf Schraubenentwicklung, nicht irgendwie auf irgendwie KI in Schraubenumfeld, ja. Also insofern investieren sie das nicht. Aber dann sagen wir zum Beispiel Qualitätssicherung, ja, im Schraubenumfeld. Da gibt's einen Baustein bei Amazon zum Beispiel, Lookout for Equipment oder AWS Recognition. Damit kann man erkennen, ob Kratzer oder irgendwie Schweißfehler oder sonst etwas daneben ist. Relativ zügig in die Gänge kommen, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, Marcel. Viel Geld will man eh nicht in Deutschland spenden an etwas, dann natürlich, das ist logisch. Aber wenn man ein bisschen gerne ausgeben möchte im KI-Bereich, dann setzen wir auf No-Low-Code, weil damit können wir relativ zügig vorzeigen, der Kunde hat einen Mehrwert oder funktioniert nicht. Manchmal funktioniert halt nicht.
Ja. Verstehe ich voll, Carsten. Meine Frage zielte vor allem darauf ab, ob ihr das spürt vom Markt, dass mehr Bereitschaft da ist, da Geld auszugeben. Weil ich weiß, aus Gesprächen vor 2-3 Jahren sah das anders aus. Da war das nicht so gegeben, ne? Das war dann echt nur F&E und jetzt gibt's ja wirklich auch nicht nur Projektgeschäft, sondern auch Produkte, von denen man da, und das merke ich ja gerade, 80% sind ja Produkte, die existieren, die ihr vielleicht integrieren könnt, 20% habt ihr eure eigenen Data Scientisten, die vielleicht bei Kundenanfragen und so weiter, wo auch irgendwie eine F&E und so weiter da ist, irgendwie dann verwendet werden können. Habe ich verstanden, ja.
Es gibt, glaube ich, auch in dem Aspekt immer zwei unterschiedliche Kunden, sage ich jetzt. Die einen, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandersetzen, die ja auch so ein bisschen den Mehrwert erkennen können mit künstlicher Intelligenz. Und es gibt die anderen Kunden, die halt sehr oft da kommen und sagen, mein Vorstand hat jetzt da eben Discovery Channel geschaut und der sagt, wir müssen jetzt was machen in dem Umfeld, alle tun was, also bitte lasst uns auch was machen. Ja. Also da glaube ich, das sind die zwei unterschiedlichen Aspekte, auch von der Kundenseite. Und wir versuchen da auch immer den Kunden auch dann dementsprechend zu bedienen, je, sage jetzt einmal, wo er auch in dieser Entwicklungsphase bereits steckt und zu uns kommt, einfach dann mit den richtigen Themen oder Services zu bedienen, ja.
Okay, also das ist durchaus FOMO getrieben, ja, wenn du sagst Discovery Channel, aber wenn es um jetzt größere Investments geht, dann ist eben Return on Invest so entscheidend. Und vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen mit Beispielen, ein bisschen greifbarer machen. Was sind so die Cases, wo ihr seht, okay, das ist schnell drin. Also da sieht man wirklich innerhalb von vielleicht ein paar Monaten einen Return, sei es durch Zeitersparnis oder was auch immer. Was sind so die typischen Fälle, die ihr jetzt gesehen habt?
Willst du, Carsten?
Ja, das kann ich gerne machen, aber so Wissensdatenbank, das ist ein ganz konkretes Thema, weil natürlich also Kosten irgendwie einsparen, Effizienz steigern, Innovationen vorne eintrieben, das sind keine Anwendungsfälle, ja, das ist ein bisschen so hochgegriffen und alle reden davon, ja, aber was bedeutet das im Konkreto, ja, wo liegen die Daten dafür, ja, welches Modell muss ich dafür gebrauchen, um Effizienz zu steigern, das ist nicht so einfach, ja, deswegen muss man das natürlich irgendwie in ganz konkrete Anwendungsfälle irgendwie zerlegen und da ist Wissensdatenbank tatsächlich ein Motor, muss man zugeben. Ja, also man hat dann ganz viele Daten und die sind irgendwo gespeichert, vielleicht in SAP tatsächlich, da geht es jetzt mal darum, die Daten irgendwo anders zu speichern, aus SAP zu lagern und dann mit RAG tatsächlich, Bernhard, darauf zuzugreifen, ja, und dann ist dann die Frage, ja, welche Prompt-Methodik verwenden wir dann, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen Feintuning machen oder reicht irgendwie nur so zu Rack so grundsätzlich. Aber das sind so ganz konkrete Anwendungsfälle und das verstehen Kunden auch. Die haben alle oder viele haben viel Papierkram oder vielleicht schon eingescannt, aber trotzdem haben sie keinen Mehrwert bekommen, weil jetzt sind die Daten irgendwie halt irgendwie in ein SAP-System gespeichert oder anderswo in der Datenbank, aber Frau Müller muss trotzdem irgendwie dran, ja, und irgendwie also alles durchlesen. Deswegen ist Wissensdatenbanken etwas, was einen relativ zügigen Return on Investment hat. Wir positionieren, es ist ein größeres Engagement, hast du gerade gesagt, die großen Engagement, was bedeutet das dann? Ein großes Engagement ist für uns, wenn es auch das Thema Cloud auch sofort mitgedacht wird, ja. Also wenn es nicht nur ein Anwendungsfall für KI ist, sondern der Kunde sagt, ja, aber ich möchte im gleichen Zug auch das Thema Cloud angehen, ja. Ich möchte auch mal bestehende Datenbanken migrieren im selben Zuge oder im Zuge dessen, ja. Dann ist es ein großes Programm und dann reden wir so von so genannten Map-Programmen von Amazon Web Services, Migration, Acceleration Programs, ja. Und das sind große Programme und da geht es natürlich den Hyperscaler hauptsächlich darum, ein Unternehmen in die Cloud zu bekommen und dann auf Basis von Cloud dann einen Mehrwert zu schaffen, ja. Und dann sagen, okay, wir helfen euch erst mit Förderinstrumenten von Amazon Web Services in die Cloud zu gelangen und dann haben wir danach den Mehrwert aufzusagen mittels KI. Das sind große Migrationsprogramme bei uns und da reden wir so von 500 bis 1 Million K. Und das wird, wie gesagt, auch maßgeblich von den Hyperscalern, in dem Fall im Map, das ist Amazon Web Services, gefördert. Also ein großes KI-Programm, das ist ein Programm, was auch das Thema Cloud angeht, zum Teil auch Daten, aber das sind so und so eine Größenordnung. Und wie gesagt, Wissensdatenbanken ist da, kann da oft als ganz konkreter Treiber sein. Sehr konkret muss man ja schon sein, ja.
Ja, sonst bist du kein Buy-in. Ne?
Richtig.
Genau. Ein Punkt vielleicht noch zusätzlich, weil ja Österreich und Deutschland ein typisches Manufacturing Countries, aus meiner Sicht sehr, sehr viel Manufacturing-Unternehmen. Also typisches Beispiel wäre zum Beispiel Quality Inspection, wo du automatisierte Überprüfung der Produkte, die quasi vom Förderband runterlaufen, überprüfen kannst, sei es jetzt Schweißnähte, sei es jetzt Lötstellen auf Platinen, sei es jetzt Schaumstoffmatratzen, all das kannst du mit Quality Inspection automatisieren, um eine höhere, sage ich mal, Qualität zu erreichen und innerhalb von einer Sekunde zu sagen, ob das Produkt, das gerade am Förderband runterläuft, in Ordnung ist oder noch einmal einen manuellen Check zugeführt werden muss. Ja, das sind so typische Cases, die auch sehr, sehr beliebt sind.
Und um das operativ umzusetzen, brauchst du Daten, also in Echtzeitdaten. Ja, deswegen ist es automatisch auch ein Datenthema. Ja, also nur das, Qualitätssicherung anzugehen, ohne dass du dann Backending-Ordnung hast, funktioniert ja nicht. Die Daten müssen erstmal erfasst werden über Kameras und dann müssen sie irgendwie in Echtzeit über IoT irgendwo landen, da abgegriffen werden und dann irgendwie mit irgendwelchen No-Low-Code-Bausteinen natürlich auch angegangen werden, ja. Also insofern, das ist so ein großes Programm und das geht halt nicht ohne Cloud. Ja, das wäre ein KI, ja. Großes KI-Programm umfasst automatisch auch das Thema Cloud.
Das wäre aber nicht ein Thema, ja. Was ihr umsetzt am Ende operativ beim Kunden. Also ihr geht da hin, habt eure Hardware dabei, wir bauen da mal 4 Kameras und jetzt, okay.
Genau, also Hardware machen wir tatsächlich, wir sind hauptsächlich virtuell unterwegs. Bei Hardware greifen wir dann, haben wir andere Partner für, die solche hochauflösende Kameras haben, ja, und so ein Förderband in Echtzeit natürlich irgendwie dann monitoren kann. Haben wir auch, genau. Ja. Aber das ist bei Qualitätssicherung ein tatsächlich guter Punkt, Marcel, weil da ist natürlich auch ein gewisses Invest beim Unternehmen erforderlich, ja, weil so ein hochauflösende Kamera kostet ja auch irgendwie 20K. Ja,
eine, ne?
Ja. Und du wirst mal schon, wie funktioniert, ja. Also bei Cloud haben wir so festgestellt, kann man irgendwie was hochfahren und wieder abreißen und das entstehen kaum Kosten. Beim Hardware hast du erstmal einen Invest.
Ja, und vor allem du hast, also ich weiß das selber aus Erfahrung, wir haben das mal für einen ganz großen Farb- und Lackhersteller gemacht, den ihr hundertprozentig auch kennt. Und das Thema war, ja, wir haben ja nicht ein Förderband, wir haben da ein paar mehr. Und das ist ein Riesenthema, dass du ja, also, dass du in der Regel ja auch Anlagen hast, einen Anlagen irgendwie Fabrikant und mit dem musst du auch da zusammenarbeiten. Du kannst ja nicht sagen, ich stelle meine 4 Kameras dahinter, sondern da muss da irgendwie noch ein bisschen was passieren. Und die Integration stelle ich mir. Aber wenn ihr da Partner habt, das heißt aber auch mit, Hannes, du wolltest gerade.
Ja. Wir haben extern, genau. Also wir hier Premium-Partner von Amazon Web Services und die arbeiten auch, also Amazon Web Services, Premium-Partnerschaft bedeutet, man sehr eng mit denen verzahnt und unterwegs ist. Und wenn wir sagen, lieber Amazon, guck mal, wir haben hier einen Kunde, wir haben auf eure No-Low-Code-Lösung gesetzt. Das Einzige, was wir bräuchten, wäre irgendwie eine Kamera. Dann sagt Amazon, ja, okay, wir haben ja selber eine Mannschaft, wir haben ja selber irgendwie ein Fulfillment-Center bei Amazon Web Services, die haben bereits solche Lösungen im Einsatz, da können wir euch gerne weiterhelfen. Oder wir haben Partner in Österreich zum Beispiel, wo wir das gemacht haben, die uns da konkret weiterhelfen können mit Hardware. Ja.
Hannes, du
der sitzt Case, in, genau, ja. Der Case rechnet sich ja eigentlich dann immer wieder auch beim Kunden relativ zügig, weil du ja quasi die einerseits jetzt einmal Qualität in die Höhe bringst deiner Produkte und vor allem auch dann, wenn es zum Beispiel dann in die Lackierung geht und kein Fehler vor mir aufzeigt, hast du quasi die Prozessschritte dann auch eingespart im Nachgang.
Ja, ja.
Also da helfen wir den Kunden natürlich auch den Business Case zu rechnen, ganz klar.
Ist das aber kein Thema hinsichtlich Individualisierbarkeit? Also weil das war so unsere Erfahrung, vielleicht mal in eure Richtung, aber dass jeder Case unterschiedlich ist. Bei Cloud kann ich mir vorstellen, Carsten, du hast das schön gesagt, das kannst du hochskalieren. Aber jeder Kunde hat ja auch hinsichtlich Qualitätskontrolle und so weiter ganz andere Anforderungen. Ja. Und da stelle ich mir super. Also das ist halt nicht mehr so leicht skalierbar, ne? Das ist halt dann schon...
Ja, aber es bleibt ja KI, also es ist ein adaptives Verfahren, ja? Also es ist ja nicht so, dann hast du Trainierungsdaten, dann musst du erstmal Bilder machen, ganz blöd mit deinem iPhone und dann trainierst du ja so ein No-Low-Code-Modell, ja? Und dann hat es irgendwie die Besonderheiten dann erfasst, ja? Der Punkt ist bloß, also vor 10, 20 Jahre her, also ich war auch mal lange Data Scientist, hat man jedes Mal das Rad neu erfunden, ja? Es gibt halt 80% für die Anwendungsfälle da draußen, sind halt irgendwie, die erkennt man wieder. Ja, aber Endes geht es um Kosten einsparen oder Effizienzsteigerung, ja. Und da gibt es halt nur so viele Anwendungsfälle, muss man halt gestehen. Und das haben die Hyperscaler erkannt und die haben so viele No-Low-Code-Lösungen, die da in dem Umfeld was abbilden können, ja. Und die 20%, die wirklich individuell sind, wo man tatsächlich ein eigenes LLM zum Beispiel bräuchte, um das zu feintunen oder was zu trainieren, ja, die sehen wir kaum. Die sehen wir kaum. Oder wenn wir die haben, da haben sie bereits ein In-House Data Science Team. Ja. Und das In-House Data Science Team kann dann die Probleme selber aufgreifen. Und die brauchen keine externe Hilfe. Ja. Deswegen für die Kunden, worauf wir fokussieren, sind die 80% von den Anwendungsfällen, die wir sehen und die eine Low-Code-Lösung, die den Hyperscalern abbilden, reicht völlig aus. Muss man gestehen. Und die 20% sehen wir selten. Es ist halt kein FE, ja. Man kann auch zu Fraunhofer gehen zum Beispiel und dann kann man auch was entwickeln lassen. Vielleicht ist das eher das richtige Modell dann, ja. Aber das sehen wir selten.
Mhm. Hannes, gibt es eigentlich Unterschiede Österreich, Deutschland, die du beobachtest? Oder weil du eben so diese Gemeinsamkeit da hattest, wahrscheinlich sind die nicht groß, ne? Aber vielleicht gibt es irgendwas, was du aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
Nein, eigentlich jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich große Unterschiede. Wir befinden uns auch, ich sage einmal, auf dieser Journey auch so auf gleichem Niveau, Österreich, Deutschland. Ich habe das Thema nur hervorgehoben, weil das halt so ein typischer Case ist und Österreich, Deutschland eigentlich sehr, sehr bekannt sind für Manufacturing-Unternehmen einfach, ja. Und das sind so die Cases, die wir halt auch immer wieder hören, dass da in der Produktion, sage ich jetzt einmal, mit automatisierter Qualitätsüberprüfung Steigerung gewünscht oder gefordert ist, ja. Und wir haben jetzt das typische Beispiel auch bei einem großen Pharmakonzern, wo es darum geht, dass das derzeit noch alles manuell von Damen von Hand geht, ja, aber das so eine anstrengende Aufgabe ist, dass die Damen da im Rad sehr oft gewechselt werden im Stundenbereich, ja, und wir jetzt da auch eine Automatisierung anstreben. Und das im Prinzip auch mit AWS Recognition Services einmal probieren.
Mhm. Verstanden.
Es gibt da vielleicht ein Unterschied, und das merke ich, dass es in Deutschland wird Innovation oft durch Ängste vorangetrieben. Auch das Thema Data Governance, ja, oder AI Expandability oder Responsible irgendwie, was passiert mit meinen Daten, ja. Und da habe ich den Eindruck, in Österreich ist es nicht so ausgeprägt. Ja, in Deutschland ist die Frage oft, ja, was passiert mit meinen Daten? Nicht so irgendwie, ja, aber kann ich da irgendwie ganz irgendwie viele große Fortschritte damit erzielen? Nee, man hat sofort Angst und da fängt es oft mit an. Verliere ich den Anschluss? Was ist mit meinen Daten tatsächlich? Ich habe gehört, dass die halluzinieren, die KI und so weiter, wobei das oft überhaupt nicht ein relevantes Thema ist, wenn es um irgendwie Kratzererkennung in Lack geht, dann ist Halluzinieren gar nicht relevant, ja, aber trotzdem will man das angehen. Und da habe ich den Eindruck, es ist irgendwie Angst in Deutschland, aber dafür sind die auch bekannt hier in Deutschland. Das treibt ein bisschen die Gespräche voran. Das ist nicht unbedingt gut, aber das ist, denke ich, prägend für Deutschland.
Interessant, dass man da diesen Unterschied sogar mit Österreich jetzt im Vergleich dann auch.
Kleineres Land und andere Vergangenheit und so weiter. Ja, ich denke schon, dass man da einen Unterschied sieht. Ja.
Ja, also im Vergleich zu USA wird der Unterschied natürlich nochmal ein ganz anderer sein. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, Carsten, weil in deiner Vergangenheit, du hast ja den Markt kennengelernt, du warst dort.
Ja, richtig. Ja? Auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Trial and Error ist da angesagt, ja. Fail fast wird gelebt, nicht nur gepredigt. In Deutschland wird es auch auf Folien gepredigt, ja. Wird aber selten ist wirklich gelebt. Man nimmt da gerne Risiko, in Deutschland nicht, man ist da hier risikoavers, machen wir auch gerade mit neuwertigen Themen, so als Daten und KI. Vor einigen Jahren war das auch im Cloud-Bereich so, mittlerweile ist er mit angekommen, alle haben mittlerweile ein bisschen davon gehört. Ein richtig großes Risiko ist es vielleicht noch nicht, aber obwohl man das ein bisschen vorsichtig ist. Das ist ein großer Unterschied. Und dann experimentieren. Innovieren, einfach experimentieren, mal gucken, was funktioniert. Vielleicht bringt es was. Und wenn es was bringt, ist das Return in Invest gigantisch. In Deutschland ist das selten der Fall. Und deswegen auch, wie gesagt, also man muss ja nicht unbedingt revolutionieren oder disruptiv unterwegs sein, bestehende Prozesse inkrementell angehen, funktioniert auch, gerade in Deutschland. Aber da habe ich den Eindruck, dass in Amerika sind innovative Sprünge eher auf der Tagesordnung, ja. Ich rede nicht unbedingt von den Großen, von den Metas und den und Googles und Netflix und den Fangs sozusagen, ja. Weil da ist es doch ausgeprägt, aber generell habe ich den Eindruck, dass es das Umfeld da rund um Technologie, also man macht da Sprünge und in Deutschland, also kriegt man, ja. Was nicht unbedingt schlecht ist, man muss manchmal vorsichtig sein. Es kann auch zu extrem in eine andere Richtung gehen, aber das ist, was ich da ausgeprägt merke. Das fehlt mir auch manchmal hier ein bisschen in Deutschland, habe ich auch im Vorfeld gesagt. Deswegen bin ich auch bei PCG. Lass uns die Kunden helfen. Lass ihnen erklären, warum sie keine Angst haben müssen. Lass ihnen zeigen, wie es geht. Weil es geht anders, ja.
So, also die sollen auch die Sprünge machen. Bodenständigkeit ist trotzdem wichtig, das bringt ihr rein, ja, klar. Aber trotzdem.
Genau, ja. Also ein bisschen kriechen kann man schon, man muss einen Anspruch haben, man muss einen hohen Anspruch haben, aber um da hinzukommen, kann man da hinkriechen, ja, aber man muss natürlich committed sein. Und manchmal habe ich in Deutschland, ist man nicht committed, weil es ist ein bisschen das Discovery Channel, ja, man lässt sich beeindrucken. Am nächsten Tag ist dann wieder Tagesschau angesagt, ja. Also richtig committed ist man dann nicht, das, ja, so. Und es ist kein Follow-up. Und ja, wenn das nichts bringt, mache ich es nicht. Ja, wir haben das doch mal versucht. Vor 10 Jahren mit Big Data hat gescheitert. Warum soll ihr das nochmals machen? Ja, aber das war ein anderes Thema. Ja, und da hat man so ein typisch in Deutschland ein bisschen, man ist ein bisschen averse. Ein bisschen das Risiko vielleicht besser nicht, aber ja.
Jetzt haben wir mit SAP ja durchaus einen Champion, der sehr etabliert ist hierzulande und der ja auch für euch von Bedeutung ist. Also ihr findet SAP immer wieder vor, ne? Weil ihr diesen Überblick habt, das würde mich wirklich brennend interessieren, weil wir hören das auch immer wieder. Okay, wir müssen die Daten aus der SAP-Welt überführen. Jetzt gibt's auch natürlich dort, SAP hat nicht geschlafen, es gibt dann Data Sphere und es gibt die Analytics Cloud und. Also SAP selbst hat auch eine Transformation erlebt in den letzten Jahren, ne? Und ist eins der Aushängeschilder für uns, für Deutschland erst recht. Ja, wie schaut ihr darauf? Würdet ihr sagen, ja, gewinnt an Bedeutung oder wird eher vielleicht abgelöst von anderen Technologien, die aus USA kommen? Sieht man da, dass Unternehmen auch suchen Auswege raus aus der SAP-Welt oder so? Oder könnt ihr da ein bisschen mal so mit Überblick uns geben?
Ja, also erstmal für mich, also SAP ist here to stay. Ja, also deswegen haben wir ja auch bei PCG jetzt hohe Kompetenz in dem Bereich, ja. They're here to stay und ganz viele Mittelständler, die haben immer eine SAP-Landschaft. Das ist halt etabliert, das ist gesetzt und man hat es, denke ich, über viele Jahre hinweg, auch die Hypers-Gen versucht, das irgendwie zu eliminieren. Ist nicht gelungen, jetzt müssen wir kollaborieren, ja, und das ist ein bisschen der Punkt, ja. Die Herausforderung mit SAP ist, die haben ein Lizenzmodell oder ein System, was ziemlich teuer ist und kompliziert ist und die behalten gerne ihr Daten und alles das, was passiert im SAP für sich. Also die haben keinen offenen, so richtig offene Schnittstellen und so den Austausch mit anderen Systemen ist nicht nur so gang und gäbe, ist nicht so transparent. Die haben leicht andere Begrifflichkeiten, ein leicht anderes Verständnis von was mit Daten passieren sollen. Also bleibst du ein bisschen so, ihr habt jetzt SAP gekauft, ihr lagert die Daten bei uns, Punkt, over, out. Jetzt nennen wir das anders, als was alle anderen das nennen, ja. Wir bauen keine saubere Schnittstellen und wir nehmen uns da gut für bezahlt. Punkt, ja. Das ist ein bisschen die Herausforderung, ja. Und dann ist SAP auch nicht cloud-nativ, darf man ja nicht vergessen, ja. Die sind ja gerade dabei, noch so eine Transition zu machen, ja. Also die haben auch einen Versuch, irgendwie jetzt sich in Cloud zu etablieren. Und das geht bedingt gut, ja, aber die haben keine disruptive Anwendungsfälle. Natürlich bewegt sich da was, ja, aber so richtig offen und zum Beispiel sagen, jetzt wollte ich die Daten, die ich mit SAP ERP-System gesammelt habe, will ich jetzt irgendwie aufwerten oder verknüpfen mit Daten, die ich in mein Azure Cloud habe, zum Beispiel zusammen verknüpfen und auf die No-Low-Code-Services von Azure zugreifen zu können mit den Daten und SAP, das ist extrem mühsam, ja. Das ist halt extrem mühsam. Also es ist ein Buy-in für SAP, es ist halt okay, du bist committed, du bleibst bei uns, du gehörst uns, bis du stirbst. Ja, und das ist ein bisschen meine Aversion. Also es ist here to stay, verstehe ich. Und aber das ist ein bisschen das Problem, dass ich mit SAP, nicht nur ich, denke die ganze Tech-Welt, ja, hat da ein bisschen eine Herausforderung mit SAP.
Aber das läuft so, ne? Also Unternehmen haben SAP plus dann Azure oder GCP und müssen sozusagen die Pipelines da joinen.
Die können auch im SAP-Umfeld bleiben, aber dann bezahlst du halt Lizenzkosten für das Modul, dass das und das kannst. Dass das und das kann, ja. Und du hast nicht alle Module. Also du bist limitiert aufs Portfolio von denen, ja. Das ganze Thema Open Source. Es gibt auch gerade im AI-Bereich natürlich ganz viele Open Source Lösungen, ja, und so weiter, die man in the Cloud etablieren kann, auf eine EC2-Instanz oder auf Serverless auf Fargate, ja. So was, das Gegenstück dafür hast du nicht auf SAP. Du hast kein Open-Source-Landschaft für SAP, wo du schnell was machen kannst. Ja, irgendwas, jemanden hat irgendwie in LLM, Aleph Alpha zum Beispiel, Aleph Alpha in Deutschland, in LLM, läuft halt nicht auf SAP. Ja, das läuft dann halt irgendwie auf eine EC2-Instanz oder eine andere Compute-Instanz auf einen anderen Hyperscalern, ja. Also das wird alles irgendwie ein bisschen mühsam auf SAP, ja.
Okay, das heißt, euer Eindruck ist jetzt für die neuen Themen ist da keine große Traction, Adoption seit SAP, weil die haben natürlich, klar, Richtung KI haben die irgendwie Leonardo, verschiedenste auch Services sozusagen, aber das beobachtet ihr jetzt nicht so, dass SAP wächst in dem Bereich?
Also für mich ist SAP wichtig für operative Prozesse. Ja, irgendwann muss dann ERP und CRM oder was weiß ich, Daten da gespeichert werden, ja. Was danach passiert, da hat SAP auch Lösungen, das sehen wir dann kaum, ja. Natürlich sind operative Prozesse und die Daten, die dabei erfasst werden, relevant für das, was wir auch tun, deswegen holen wir die Daten raus. Aber die Verarbeitung von solche Daten, die in SAP gespeichert sind, aus operative Prozesse innerhalb des SAP-Ökosystems, da merken wir bei Kunden selten was, ja.
Da muss ich das ist spannend. Gestehen. Also gerade so Richtung Daten und KI, worüber wir uns ja hier
unterhalten. Richtig, ja. Dann, natürlich haben die Lösungen, hast du auch gesagt, haben sie, aber das haben alle ja mittlerweile übrigens, ja. Klar, ne? Also jede Currywurstladen hat ja ein KI irgendwo, ja. Muss man auch nicht vergessen. Also die Frage ist, wie tief geht es da tatsächlich um KI oder inwiefern ist es einfach Robotic Process Automation oder ein Makro oder was weiß ich, ja. Da muss man auch mal so unterscheiden, ja.
Aber da glaube ich, kannst du ganz gut auch auf den Gartner Report verweisen, wo Gartner ja eigentlich auch aufzeigt, wer wirklich investiert in KI-Lösungen, ja, und da sind halt einfach die Hyperscaler ganz weit vorne vor allen anderen, auch wie Carsten sagt, ob das jetzt SAP ist, ob das jetzt Oracle ist, ja, jeder hat sich das Thema irgendwie natürlich gegrabt, ja, und versucht da auch seinen Mehrwert rauszuziehen.
Ja, und durch Zukäufe eben auch sichtbar. Also auch SAP wächst ja immer wieder durch wirklich spannende Zukäufe. Ja. So, das sieht man auch.
Aber es ist ein Player, Bernhard. Es ist ein Player, Bernhard. Und der Player, der bleibt hier, der verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen. Also learn to live with it, würde ich fast sagen. Es ist auch nicht alles schlecht. Ja. Also für operative Zwecke hat es durchaus so Bestehensrecht, ja, also es passt dann auch da, ja.
Mit einem Regionalpatriotismus könnte man sogar sagen, schön, dass es SAP gibt. Weil, so, ja, also könnte man sagen, aber ja. Nee, hochspannend. Also aus meiner Sicht, wir sind eigentlich fast am Ende, ne, des Gesprächs. Vielleicht hast du noch eine Abschlussfrage, Marcel, oder ihr nochmal so Richtung Ausblick, ja, so what's up, sozusagen what's next. Das wird ich auch nochmal spannend zu hören von euch. Aber wir sind im Grunde, haben wir einen guten Überblick gewonnen, glaube ich.
Aber das wäre meine Frage, Bernhard. Du hast es übernommen. Also Ausblick. Ich möchte wissen, wo geht die Reise mit euch hin?
Ja, also die Reise geht auf jeden Fall mit PCG weiter, auch für die meisten Kunden in Deutschland, weil wir haben das drauf. Das war so irgendwann ein Werbeanspruch, ja. Aber wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, dass ganz viele Kunden in Deutschland oder potenzielle Kunden, die erfüllen die Anforderungen nicht, ja. Und es ist unser Anspruch, denen auch weiterzuhelfen, ja. Also wo kann man, obwohl man nicht dazu reif ist, das Thema wirklich KI vollumfänglich anzugehen, wo kann man trotzdem irgendwie loslegen? Wo können wir Abstriche machen, ja, und da muss man reflektieren, man muss natürlich aufpassen, wenn man Abstriche macht, hast du irgendwie Technical Debt später, ja, und so weiter, aber da würden wir gerne mithelfen, obwohl der Kunde, der hat vielleicht von KI gehört, der will aber und kann nicht 10 Jahre warten, dann ist es unser Anspruch, wir können ihnen trotzdem helfen, weil wir reflektieren, wo wir Abstriche machen, damit er trotzdem irgendwie loslegen kann am Tag 2, ja, nicht vollumfänglich, also insofern pragmatisch, ja, das Thema KI angehen, vielleicht weniger ambitioniert oder ambitioniert ist auch weniger irgendwie groß und disruptiv. Ambitioniert muss man ja immer sein, ja. Welche Prozesse, welche Vorgänge, welche Hilfe, auf welche Ebene können wir da leisten? Das ist so mein Anspruch, und das brauchen wir auch in Deutschland, weil Revolutionärsprünge schwierig, ja. Aber trotzdem müssen wir irgendwann hinkommen.
Und vielleicht
das ist meine Aussicht und da würde ich gerne mit unterstützen. Und das, denke ich, PCG hat da das Portfolio und die Menschen dafür. Und wir haben auch Hannes. Hannes, was du was sagen?
Genau, wir haben ja auch eine ganz klare Vision als PCG-Gruppe, ja, dass wir das Ding einfach noch viel, viel größer machen, als was es jetzt ist und das auch noch auf weitere Länder ausweiten. Wir wollen ein Key-Player werden, ja, als unabhängiger Dienstleister, sage ich jetzt einmal, am europäischen Markt.
Spannend.
Das wollen wir beobachten. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Nicht nur Keyplayer werden, ihr seid es wahrscheinlich schon und baut das nur weiter aus. Ja? Und das wollen wir doch gerne beobachten. Herzlichen Dank
für eure Zeit.
Vielen Dank, danke.
Danke sehr. Danke, ciao.